Warum ist der Herr eigentlich ein Gott, beziehungsweise der Gott ein Herr, und das Weib, wohlgemerkt nicht die Frau, wird mit dem Teufel gleichgesetzt? Das hat sich Justina Schreiber 2014 für Land und Leute gefragt.
Meine Göttin, was für eine Aufregung! Was hatte den Herrn Kardinal bloß derart in Rage gebracht?
Er scheue nicht ein gegen ihn einsetzendes Haberfeldtreiben, und Schlagwörter wie Rückständigkeit und Banausentum imponierten ihm nicht, da er nur sagte, was Pflicht und Überzeugung ihm geboten.
Man muss mit eisernen Fäusten dazwischen fahren.
Was brachte den Erzbischof von München und Freising, Michael Kardinal von Faulhaber, wohl derart in Rage, dass er eigens eine Firmungsreise absagte und am Abend des 24. Juni 1918, an einem ganz normalen Montag übrigens, die Kanzel im dicht gefüllten Liebfrauendom bestieg?
Mich schuf aus gröberm Stoffe die Natur.
Um Verwahrung einzulegen gegen die Aufführung des Schönherrschen Weibsteufel im Schauspielhaus.
Ha! Ein Theaterstück also, das in einer staden bäuerlichen Stube spielt. Gewiss gibt es hier auch einen Herrgottswinkel. Nun gut, die Eheleute handeln mit Schmuggelgut und die Frau nimmt sich im Laufe der 5 Akte einige Freiheiten heraus, aber wer wird denn deshalb gleich in die Luft gehen?
Und zu der Erde zieht mich die Begierde. Dem bösen Geist gehört die Erde, nicht dem guten.
Ecce crucem Domini, fugite partes adverse. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse.
Die ich kenne, sind alle Weibsteufel. Sagen wir mal, von 100 sind 98 Weibsteufel. Das erkennt man einfach. Also ich erkenne es. Da braucht man einen besonderen Blick dafür.
Der Blick des tüchtigen Jägers und Sammlers wirkt jedoch vom Bier getrübt.
Die sind ein bisschen krantig, ein bisschen spitz in der Wortführung, würde ich sagen. Hochdeutsch würde man zickig sagen. Bayern kranteln sie ein bisschen. Das sind Weibsteufel. Der Mann darf nicht mehr wie 10 Bier trinken am Tag, weil sonst sind von Haus aus schon sündig. Wie er trinkt das 11., ist der Teufel schon los, deswegen Weibsteufel auch natürlich.
Das geht im Deutschen immer. Man kann ja praktisch alle zwei Wörter verbinden. Da gibt es ja zum Weib die Weibsbilder oder die Weibspersonen. Und zum Teufel gibt es wahrscheinlich die Männerteufel, Burmteufel. Das Deutsche ist ja berüchtigt dafür, sodass die Verbindung zunächst einmal nichts Besonderes ist.
Anthony Rowley ist Leiter der Kommission für Mundartforschung an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Dass die Männerleute zumindest die Frauen gern verteufeln, dürfte aus der Struktur unserer Gesellschaft zu erklären sein. Irgendwer hat ausgerechnet, es gibt 11 oder 12 Mal mehr Schimpfwörter für Frauen als für Männer, weil die soziale Kontrolle über die Frauen einfach viel stärker war und die hatten viel mehr Gelegenheit, quasi unangenehm aufzufallen als Männer, die alles machen durften. Deswegen liegt es nahe, dass man da Teufel, kann man auch leicht als Schimpfwort hernimmt, und Weib verbindet.
Beißen, Besen, Bixen, Dracher, Feger, Fetzen, Lurder, Rutschen, Schachtel. Obwohl Frauen ja nun schon länger über dieselben Rechte wie Männer verfügen, halten sich die traditionell abwertenden Bezeichnungen für das schönere Geschlecht wacker im bayerischen Vokabular. Wobei der Weibsteufel den eher einsilbigen Rahmen der Schimpfwörter sprengt. Was aber kennzeichnet eigentlich derartig konnotierte Subjekte?
Ein Weibsteufel ist ein Weib, das den Teufel im Leib hat. Und da kann man einiges reininterpretieren, oder?
Sind Weibsteufel bayerische Femme Fatales? Oder weiß-blaue Blaustrümpfe? Oder gar beides zusammen? Die Herrenrunde im Biergarten tut sich schwer mit einer präzisen Definition.
Verrückte Weiber halt einfach in jeder Beziehung. Das sind Teufelsweiber. Die wollen den Mann abscheißen, zum Beispiel. Das sind verreckte Weiber.
Oder Fremdgänger.
Oder die
wollen. Das sind auch verreckte Weiber, oder Fremdgänger.
Die wollen sich einen Fremd oder einen Männer gut ausnehmen. Das sind Teufel. Also, das hat mein Herrgott nichts mehr zu tun dann.
Das Gegenteil vom Herrgott.
Kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, als Kardinal Faulhaber seinen deutlichen Protest gegen das Theaterstück des österreichischen Dichters Karl Schönherr einlegte, orientierte sich die kirchliche Rhetorik noch am Schwarz-Weiß-Prinzip. Hier der Herrgott bzw. sein Stellvertreter auf Erden.
Eine Staatsordnung, die die 10 Gebote nicht mehr schützen könne, sei nicht wert, weiter zu bestehen.
Und dort das Bildnis eines die Männer verderbenden Weibes, das, wie Faulhaber befürchtete, ein schlechtes Licht auf die an sich züchtige Frauenwelt werfe. Jessas nah, könnte der eine oder andere Zuschauer womöglich messerscharf schließen. So sind sie also, die Weiber allesamt, begehrlich und berechnend. Und ich, dummer Depp, muss erst ins Theater rennen, um das zu spannen. Schönherrs Stück handelt von dem Rachefeldzug einer Frau, die sich, anders als etwa die Soldaten an der Front, dagegen wehrt, zum Spielball höherer Mächte, in ihrem Fall zum Spielball der Männer zu werden. Niemandes Herr und niemandes Knecht, stellte der Autor als Motto voran. Aber noch empörender mag dem Kirchenvater erschienen sein, dass die Frau, von ihrem Mann, dem Schmuggler, zunächst nur das Kind genannt, nicht von Haus aus böse ist. Sie wird zum teuflischen Weib, weil sowohl der Gatte als auch sein Kontrahent, der Jäger, sie für ihre Zwecke instrumentalisieren wollen. Die todbringende Furie ist letztlich ein Geschöpf der Männer.
Weib. Bis jetzt bin ich nur so ein leerer Teigbatzen gewesen. Aber jetzt ist im Teig Hefe drin. Reckt sich mächtig. Mir scheint, jetzt gehe ich erst auf.
Felsenbraut, pass auf, dass dich nur keiner klaut. Schnapp, schnapp, schnapp. Ab, ab, ab. Applaus.
Ich habe überhaupt kein Problem, mich auf die Bühne zu stellen und sowas als Frau zu machen. Das geht total problemlos. Und ich merke aber, dass Leute aus anderen Generationen, da fängst du dann an, da bist du dann ein Außerirdischer. Wenn du dann nach Hinteroberdupfing fahrst, zu der und der Veranstaltung, wo das Publikum über 50 ist, und dann sitzen die Männer, Frauen, Ehepaare aus Gründen, die wir nicht wissen, warum die in dieser Veranstaltung sitzen, und dann kommen wir uns wirklich vor wie Astronauten. Die sitzen da, die kriegen große Augen und sehen da zwei Frauen auf der Bühne, die sowas bringen.
Wenn Maria Hafner und Julia Leubel als das Volkssängerinnen-Duo Hasemanns Töchter auftreten, tragen die beiden Straubingerinnen unter ihren Dirndeln hochgeschlossene Ringelpullis. Die Haare straff aus dem Gesicht geflochten, wirken sie wie Clowninnen oder surrealistische Puppen. Es bleibt offen, was sie darstellen. Kinder oder doch Frauen?
Und letztes Mal bei diesem Auftritt mit Hasemanns Töchter waren verschiedene Bands und so haben da gespielt und hat ein Bandmusiker dann zu einer Kollegin gesagt hinter der Bühne über uns, also er versteht das nicht. Er, wenn eine Frau war, er tat sie ja also einen solchen Vorbau da hier richten. Er versteht das nicht, warum wir das so machen. Weil wenn er eine Frau war, er tat ja.
Ja, aber lustigerweise hat er doch dann gesagt, du warst doch nicht zum Heiraten. Also das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Heiraten dürfen anscheinend bloß die Hochgeschlossenen.
Ja, anscheinend.
Bloß nicht verteufelt oder verherrlicht werden. Hasemanns Töchter zelebrieren den Zauber asexueller Unschuld. In Zeiten, in denen sich jede zweite Frau zum Teufelsweib herausputzt, bevor sie ein Bierzelt betritt. Dass die Verpackung meist mehr verspricht, als der Inhalt halten kann, dürfte mittlerweile Allgemeingut sein.
Ja, aber Weibsteufel ist keine Beleidigung, oder?
Nein, ich glaube jetzt nicht.
Na, je nachdem, wie man es ausspricht. Ob es weich ausspricht oder hart ausspricht, wenn es hart ausspricht, dann meine ich es so, wie ich es sage, oder?
Aus dem Heiligen Evangelium nach
Herr ist derjenige, der Herr ist. Wobei die Wortgeschichte dazu geführt hat, dass die Wörter andere Bedeutungen haben heutzutage.
Bayerns oberster Dialektforscher Anthony Rowley blättert im etymologischen Wörterbuch.
Also der Herr, das ist eigentlich der Heer ist. Heer, ein altes, eher biblisches Wort heutzutage und bedeutet sowas wie altehrwürdig, vornehm, erhaben, auch heilig. Und natürlich ist Gott der Heiligste.
Moderne Spiritualität braucht keine Institutionen. Etwa 30.000 Bayern verlassen jährlich die katholische Kirche. Die 6.000 bis 7.000 Eintritte gegengerechnet, bleibt der Schwund doch beträchtlich. Zum Prestigeverlust tragen vor allem die sogenannten Missbrauchsskandale bei. Denn der Spieß hat sich umgedreht. Heute wirft das Volk eher ein kritisches Auge auf das sexuelle Treiben der Priesterschaft als umgekehrt. Und dann sind da noch die vielen ungläubigen Zugezogenen. Bayern ist so säkular wie noch nie. Einerseits. Andererseits boomen Wallfahrten, Pilgerreisen und religiöse Rituale, wie Leonhardi-Ritte oder Weihnachtsmetten. Aber es scheint, als sorge hier vor allem ein touristisch-folkloristisches Interesse für den Zustrom. Der Herrgott als wunderbares Event.
Früher zumindest war es ja wirklich so, dass Bayern ein sehr frommes Land war und dass das Sakramentieren, also kirchlicher Wortschatz, in den Alltagssprache derb als Fluch hernehmen, das war besonders stark verpönt und deswegen besonders effektiv. Da ist Herrgott dann eine besonders effektive Art, seinen Ärger zum Ausdruck zu bringen mit Gott und mit der Welt. Heutzutage sind wir nicht mehr so religiös. Also heutzutage geht so ein Fluch eher fast ins Leere. Dann nimmt man es aus dem Sexualbereich, aus dem Analbereich. Aber früher war das wahrscheinlich schlimmer, ein Verstoß gegen die religiösen Tabus als gegen die körperlichen.
Es gibt schon Grenzen. Blasphemisch wollen wir nicht sein. Ich weiß nicht. Wir haben ein Weihnachtsprogramm, da haben wir uns auseinandergesetzt, ob was das geht.
Aber die Art der Umsetzung gibt einem ja wieder Spielraum. Das Bild kommt ja noch dazu. Wie schaut derjenige aus, der sowas sagt? Wie sagt das in dem Moment?
Wir wollen ein Krippenspiel aufführen und wir warten auf den Protagonisten. Und dann rätseln wir, wo er halt bleibt. Wo er denn sein könnte und wer... Also wir hätten ihn doch auf den Termin festgenagelt. Da überlegt man sich dann schon dreimal, ob man das jetzt machen kann. Es ist heute Greiz mit ihm. Wir hatten solche Freude daran, dass wir es dann tatsächlich gemacht haben. Aber das war schon so ein bisschen mulmig. Da habe ich mir gedacht, gut, hoffentlich fühlt sich jetzt niemand gekränkt.
Was die Göttlichen uns senden, von oben, sind nur allgemeine Güter. Ihr Licht erfreut. Doch macht es keinen reich. In ihrem Staat erringt sich kein Besitz.
Das Motto, das Frank Wedekind seinem Drama Der Erdgeist voranstellte, stammt aus Friedrich Schillers Wallenstein. Er schlug damit einen Bogen vom mächtigen Feldherrn zum mächtigen erdgebundenen Weib. Wehe den Männern, wenn Pandora ihre Büchse öffnet. Wedekinds Lulu wurde zum Prototyp der modernen vamphaften Kindfrau. Spielerisch unbewusst umgarnt und vernichtet sie die Männer. Das weibliche Wesen als unmenschliches, wildes, schönes Tier.
Ich sehe in der Gestaltung der Frau, die die Männer zu haben glauben, während sie von ihr gehabt werden, eine vollendete Ehrenrettung der Unmoral.
Der Wiener Publizist Karl Kraus war von Wedekinds bedeutendstem literarischem Geschöpf fasziniert. Lulu brachte ihrem Erschaffer übrigens einen langwierigen Theaterprozess, zahlreiche der Zensur geschuldete Umarbeitungen und einige Theaterskandale ein. Dass Wedekind seiner Hauptdarstellerin, der Schauspielerin Tilly Neves, dann auch privat erlag, sei hier nur angemerkt. Die sexuelle Lust der Frauen war das wahrscheinlich heißeste Eisen, das man zu Beginn des 20. Jahrhunderts anpacken konnte. Auch die aufgeklärtesten Geister kamen dem Thema nicht ohne Schwarz-Weiß-Denken bei.
Jäger, sieht das Weib an. Weib, sag, was ist das? Wenn ich von dir weg bin, dann verlangt's mich nach dir. Und wenn ich bei dir bin, dann fürcht ich mich.
Weib, du dich fürchten? Vor was?
Jäger. Ich weiß nicht. Du hast so eine Gewalt.
Weib, wenn du nur wüsstest, wie es mich zu dir hinreißt. Siehst, ich hab schon bald gar keinen Funken Scham mehr ein. Hängt sich an ihn. Mein Jäger.
Der Theaterkritiker der Münchner Neuesten Nachrichten hätte Kardinal von Faulhaber damals im Jahr 1918 eigentlich beruhigen können. Der Weibsteufel von Karl Schönherr löste keine unkontrollierbaren Gefühle bei den Zuschauern der Premiere aus.
Das Publikum des dicht besetzten Hauses, in dem sich keineswegs die Symptome irgendwelcher ungesunden Sensation bemerkbar machten, hatte sich dem Stücke gegenüber die volle Objektivität bewahrt.
Das alpine Volksstück, ein Ehedrama wie andere mehr, wie der Kritiker kommentierte, wurde trotzdem per königlichem Dekret aus Sorge um den Burgfrieden gleich nach der Premiere abgesetzt. Viel Aufregung um nichts. Einige Monate später herrschte in Bayern dann Revolution. An vorderster Front linke und radikale bürgerliche Frauen, die sich für Gleichberechtigung und Frieden einsetzten. Am 8. November 1918 proklamierte der Ministerpräsident der Räterepublik Kurt Eisner das Wahlrecht für Frauen. 1:1 für die Weibsteufel und ihre harmloseren Genossinnen, die Teufelsweiber.
Teufelsweib. Und nicht Weibsteufel. Ein Weibsteufel hat einen Teufel in sich. Und ein Teufelsweib hat ein bisschen positive Seiten noch. Kann sich natürlich über Nacht, wenn man nächsten Morgen aufwacht, auf einmal hat man einen Weibsteufel neben sich.
Die Bibel kennt keine weiblichen Teufel. Das Gegenbild zum Herrn ist natürlich ebenfalls männlich. In nicht kanonisierten Schriften spielen dämonische Frauengestalten dagegen eine große Rolle. Da gibt es zum Beispiel Lilith, die Lieblingsfigur feministischer Theologinnen, nach altbabylonischem Mythos Adams erste Frau, die ihm davonlief, um sich lieber mit Dämonen zu paaren. Ihre Nachfahrinnen geistern heute noch als Vampirinnen durch die Literatur. Im Mittelalter nannte man die Nachthexen oder Höllenhuren Succubae. Man glaubte, dass die Schwestern der teuflischen Inkubi sich nachts in eindeutiger Absicht an die Betten der Männer schlichen.
Ja, verrick. Himmel, Herrgott, Sakrament.
An den Wegen Marterl, Bildstöcke und Totenbretter, im Herrgottswinkel unter dem Gekreuzigten, Rosenkränze, Gebetszettel, schwarze Kerzen, Benediktuspfennige und. Jahrhundertelang vertraute das Volk auf die Wirkkräfte religiöser Gegenstände. Die Regensburgerin Brigitte Herr am Hof erklärt den Inhalt einer geistigen Hausapotheke.
Es ist jetzt zum Beispiel hier eine Neidfeige. Und das war also gegen den bösen Blick, wenn also einer einen schief angeschaut hat, mindestens. Da haben sie jetzt so ein Ulrichskreuz. Das ist gegen Mäuse, gegen Ratten oder sonstigen. Diese beiden Glöckchen hier, das sind Wetterglöckchen. Wenn da Gewitter war, dann hat man das weggeläutet. Dann ist da hier so ein kleines eine kleine schwarze Madonna, das sind sogenannte Schabmadonnen. Und da hat man ein kleines bisschen hinten abgeschabt und hat es gegessen und dann war es gut, wenn man es gebraucht hat.
Das Böse lauerte überall. Und weltliche Errettung, etwa ein Arzt, war meistens fern. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das die lateinische Messe und anderes Brimborium abschaffte, verlor die Bilderverehrung an theologischem Rückhalt. So fand sich der Herrgott samt himmlischer Hilfskräfte in den 1970er Jahren auf dem ein oder anderen Misthaufen wieder, erzählt Brigitte Herr am Hof. Sie war mit dem Regensburger Votivgabensammler Hans Herr am Hof verheiratet, der 2012 starb.
Es ist so eine kleine Gruppe von Kreuzen, das ist aus dem Bayerischen Wald, das ist so eine Anbetung, auf dem Misthaufen, ich kann es nicht anders sagen. Hinter der Kirche ein Abfallhaufen mit altem Gras und sonst unterlagen dann diese einzelnen Teile.
Der Regensburger Kohlenhändler Hans Herr am Hof, einer der ersten Sammler, kaufte alle möglichen Votivgaben auf, darunter Herzen, Lungen, Arme und Beine aus Eisen, Blech oder Wachs. Sein Haus war bald mit religiösen Kultgegenständen
Trepp auf, Trepp ab, gespickt und dann hölzerne Beine rumhängen und Stachelkugeln auch von der Decke runter und Lungen. Und also unglaublich. Ich habe am Anfang, wie die erste Lunge ins Haus kam Also meine Kinder haben ja dann unter diesen ganzen Gerätschaften, da war dann ein Tellerboard und da hingen dann die Lungen so wie Würste dran. Da habe ich gedacht, nein, das will ich nicht, das ist ästhetisch hässlich. Aber da kann man sich dann einem Sammler gegenüber dann nicht durchsetzen.
Den Verdacht allerdings wurden sie nicht los, dass ich insgeheim ein abwegiges Interesse hegte, einer Neigung hinterhältig nachging, statt mich dafür dankbar zu erweisen, dass sie mich in ein gemachtes Bett geboren hatten, mehr noch in ein Eigenheim hinein, mehr noch in ein aus dem Nichts.
Die ganze Frau, eine Provokation. Als die bemerkenswert gut aussehende Schriftstellerin Gisela Elsner mit Satiren wie »Der Nachwuchs« den Spießbürgern der 1960er Jahre einen Spiegel vorhielt, war der Skandal perfekt. Ihre dämonisch überschminkten Augen, die schwarze Perücke, die gefühllos monotone Stimme und dann die hasserfüllten Texte der gebürtigen Nürnberger Industriellentochter. Das war zu viel für die Herren Rezensenten. Man diffamierte sie als ein sexy Ding, eine kalte Sphinx, eine schreibende Kleopatra. Um klarzustellen, dass mit den monströsen Texten auch die Autorin aus den heiligen Hallen des deutschen Literaturbetriebs verbannt wurde. Moderne Hexenvertreibungen brauchen keine Scheiterhaufen.
Edelweiß, Edelweiß.
Wer bestimmt eigentlich, was heilig und was unheilig ist? Am ehesten doch jeder für sich selbst. Hasemanns Töchter Maria Hafner und Julia Leubel haben eine klare Haltung. Das heilige Getue, wie es in der Brauchtumspflege üblich ist, liegt den beiden nicht.
Ich grüß den Ronen Sonnenschorn und stock in Stahle gwend hinan. Da wären mir wohl die, wo Adel has.
Doch grüßt mich zuletzt an Adel was, an Adel was.
Oh, Lord, gedachtet, still der Haar.
Sagen wir mal so, ich mag einen kleinen Weibsteufel. Ein bisschen Weibsteufel darf in jeder Frau stecken, weil sonst wäre es langweilig. Aber nicht so viel. Weil wenn ich unterwegs bin, mag ich meine Ruhe. Wenn die dann anruft vielleicht, wenn ich um 10 nach dem Frühstück aus dem Haus gehe oder um 11 und trinke halt einmal ein paar Bier und sie meint dann, sie muss um 8 Uhr mich kontaktieren, das brauche ich dann wiederum nicht.
Heute können lesbische Frauen heiraten und die Sexarbeit von Prostituierten gilt als Dienstleistung. Kaum jemand wagt es noch, den moralischen Zeigefinger öffentlich zu erheben. Stattdessen treten nun die Verfechter und Verfechterinnen der Political Correctness auf, oft päpstlicher als der Papst. Was zwar nicht dem Herrgott, aber doch dem Weibsteufel zu einer neuen Karriere verhelfen könnte. Allerdings leider wieder nur als Schimpfwort.
Ja, gut, also heute sollte man nicht zwischen Mann und Frau unterscheiden. Das heißt, es sind neue Tabus hinzugekommen, die vielleicht Beschimpfungen von Frauen eine neue Kraft verleihen, die sie früher vielleicht gar nicht hatten, als es völlig üblich war, auf die Weiber einzudreschen mit Worten, wir nicht gescheit. Heutzutage ist das tabuisiert und gerade wenn was tabuisiert ist, ist ein Tabubruch besonders effektiv. Könnte sein, dass das in dem Weibsteufel drinsteckt. Das hat Zukunft sozusagen. Auf Frauen einzudreschen hat Zukunft, weil man es nicht mehr darf.
Bayerische Traumpaare, Herrgott und Weibsteufel von Justina Schreiber. Es sprachen Caroline Ebner, Peter Weiß, Christian Jungwirth und Hemma-Sophia Michel. Ton und Technik Lydia Schön, Redaktion und Regie Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014.